Ist euch bei der ersten Lesung etwas aufgefallen? Es sollte sich um den Gemeinderat gehandelt haben oder eine Parallele dazu entstehen. Die ist, glaube ich, noch nicht entstanden. Deswegen möchte ich es kurz nachholen. Als Mose einmal ziemlich sauer war auf Gott, weil er glaubte, dass er ihm zu viel auflädt, hat er sich eben dementsprechend frustriert an Gott gewendet, wie wir gerade eben gehört haben, im Numeri Kapitel 11. Und dann hatte Gott eine großartige Idee. Er sagte: Mose, wähle dir 70 Älteste aus und ich werde von meinem Geist nehmen und diesen Ältesten geben. Und sie werden dir helfen, diese Last des Volkes zu tragen. Und das ist dann auch geschehen. Und als sie dann am Offenbarungszelt sich versammelt hatten, diese 70, naja, zwei haben gefehlt, wie manche wissen, aber egal, als sie dort waren, hat Gott tatsächlich von seinem Geist eben auf die Älteste ausgegossen. Und was ist passiert? Sie sind ausgebrochen in Enthusiasmus. Sie waren außer sich, sie waren vom Heiligen Geist erfüllt, wie es im Alten Testament heißt, und haben dann in Folge Mose kräftig geholfen, diese Leitungsverantwortung zu tragen. So viel noch als Nachtrag zu dieser ersten Lesung. Das Motto dieser Pfingstwoche, dieser neuen Woche, die angebrochen ist, haben wir eben gehört, mehr nach der Luther-Version. Ich will sie nochmal wiederholen, nach der Hoffnung für alle, wo es heißt: Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen, nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Sacharja 4, Vers 6. Damals sprach Gott zu Zerubabel, den damaligen jüdischen Anführer, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft des Volkes Israel. Sie hatten ein großes Projekt, sie wollten den Tempel wieder aufbauen, der total zerstört war. Und da bekommt er dieses prophetische Wort von Gott. Es wird dir nicht durch dein Heer und nicht durch deine Kraft gelingen, sondern durch den Heiligen Geist. Der Aufbau des Tempels im Alten Testament, übertragen ins Neue Testament, ist der Aufbau der Gemeinde Jesu, einer Ortsgemeinde, der Kirche Christi. Oder sagen wir, es ist die Nachfolge eines Christen. Und die funktioniert nicht aus eigener Kraft. Es funktioniert nicht, weil wir das wollen oder weil du das willst oder ich das will, weil wir so viel Wissen haben oder aus unserem Vermögen heraus, sondern aus der Abhängigkeit zum Heiligen Geist. Das ist ein ganz wichtiges Geheimnis. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Motto, das grundsätzlich über unserem Glaubensleben stehen kann und stehen sollte. Wir hören am Pfingstfest in der zweiten Lesung von der Entstehung der Gemeinde Jesu. Wir hören vom Brausen, wir hören von Feuer. Zunächst eine große Verwirrung: Was ist denn hier geschehen? Dann aber wird die Verwirrung eben zu einem gemeinsamen Verständnis geführt. Und das sind die Bilder für den Heiligen Geist. Wind, Atem, brennen, verstehen, Mut bekommen, in Bewegung geraten, begeistert werden. Das klingt fröhlich und enthusiastisch und dynamisch und toll. Und ich glaube, es ist es auch. Und ich wünsche es einem jeden von uns, dass wir es mindestens einmal in unserem Leben erleben, dass der Heilige Geist uns so erfüllt und so erfrischt. Es gibt aber auch die andere, etwas nüchterne Version von Pfingsten, die wir im Johannesevangelium finden und die für diesen Sonntag vom Kirchenjahr her vorgeschlagen ist. Ich lese uns den Predigttext aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Wir sind mitten im Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, es sind die Abschiedsreden. Und Jesus sagt: Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich: Wohin gehst du? denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Warum so traurig? Die Verse, die wir jetzt gerade eben gelesen haben, das ist natürlich nicht die Verabschiedung Jesu an Himmelfahrt, wo wir vor einer guten Woche uns im Kirchenjahr befunden haben. Eigentlich hatte Jesus sich ja in Raten verabschiedet, so immer ein Stückchen mehr. Die erste Rate war vor der Kreuzigung. Das ist genau unsere Szene hier. Das sind die Abschiedsreden, die Jesus hält, bevor es dann zur Verhaftung kommt und zur Kreuzigung. Und dann sein Tod. Die zweite Rateverabschiedung war dann vor der Himmelfahrt, wie wir das nennen, wo er aus diesem Irdischen in das Überirdische, in den Himmel, wie wir sagen, gegangen ist, was immer wir darunter verstehen. Er war ab dann auf jeden Fall körperlich, sei es irdisch oder verklärt als Leib, er war verschwunden. In dieser Form nicht mehr da. Und Abschied nehmen, das ist keine leichte Sache, das wissen wir. Und für die, die zurückbleiben, ist ein Abschied oft schwerer zu tragen als für den oder für die, die dann zu neuen Ufern aufbrechen. So ist die Stimmung für die Jünger Jesu, die doch vor 3 Jahren alles verlassen haben. Sie haben ihren Job aufgegeben. Ihre Existenz, sie haben ihre Familien verlassen, nur um mit diesem Wanderprediger unterwegs zu sein. Natürlich haben sie tolle Sachen erlebt, sie haben ansatzweise verstanden, was das Reich Gottes bedeutet, Wunder erlebt, fantastische Dinge, unaussprechliche Dinge und jetzt Ende, Ende der Fahnenstange. Was kommt jetzt? War's das? Aber Jesus versucht ihnen 2 Dinge in dieser traurigen und deprimierenden Situation weiterzugeben. Sie bekommen göttlichen Beistand, sagt er hier. Und dieser Beistand soll ihnen nach innen helfen und nach außen helfen. Darum soll es heute Morgen gehen. Sie und wir sind nicht allein. Jesus ist durch den Helfer, den er senden wird, ganz allein. Bei uns. Und er wirkt, noch einmal, nach innen, in unser Leben hinein, in unsere Gemeinde hinein und nach außen, aus unserem Leben heraus, aus der Gemeinde, aus der Kirche Christi heraus. Jesus redet vom Heiligen Geist in der griechischen Sprache vom Parakleten. Martin Luther hat dieses griechische Wort mit Tröster übersetzt, was okay ist. Das war sehr naheliegend, denn die Jünger waren zu diesem Zeitpunkt tief traurig und brauchten Trost. Wörtlich bedeutet Paraklet einer, der herbeigerufen wird und neben einen tritt. Das ist die Bedeutung des Wortes. Er wird gerufen und tritt neben mich. Parakletos. Einer, der mir zur Seite steht, können wir sagen. Und da gibt es nun die verschiedensten Beschreibungen, die der Heilige Geist erfahren hat. Beistand ist der Versuch der wörtlichen Übersetzung. Er steht bei mir, Beistand. Er ist der Helfer, wie unsere Genfer Neue Übersetzung es übersetzt. Er ist der Tröster, er ist der Fürsprecher, er spricht für uns. Er ist der Anwalt im Prozess für uns. Er ist der Ermutiger, er gibt uns Mut. Er ist der Freund, dem wir uns anvertrauen können. Und. Er ist ganz, ganz viel und vor allen Dingen wird er hier sehr persönlich benannt. Er, der Heilige Geist. In unserer Sprache ist es männlich, das muss aber nichts heißen, denn der Heilige Geist ist weder Mann noch Frau. Er ist Gott. Und in dieser Weise tritt er neben uns oder uns zur Seite oder erfüllt uns. Da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungen. Der Heilige Geist tröstet die Jünger. Er stärkt und ermutigt sie in ihrer Situation. Jesus geht zwar weg, aber er lässt sie nicht alleine. Das ist ganz wichtig. Er schenkt seinen persönlichen Trost und Beistand. Das war umso wichtiger, dass es hier nicht nur um eine Abschiedsszene geht, die schon traurig genug ist, sondern in jener Zeit, wo diese Worte abgefasst worden sind, hatte sich schon ein richtig großer Keil zwischen der Synagoge und der christlichen Gemeinde getrieben. Und die Christen sind ziemlich unter Druck geraten. Es gab mancherlei Vorwürfe gegen den christlichen Glauben. Es kam zu Verwerfungen, Vorwürfen, Anklagen, Tod, wie wir wissen. Es war die Zeit beginnender Bedrängnis, wie wir das Wort gerne benutzen. Verfolgung, teilweise mit tödlichem Ausgang. Und das kennen wir Christen bis heute. Nicht wir, aber unsere Geschwister in der Welt. Es war die Zeit also dieser Bedrängnis. Und dass Johannes auf die Juden an dieser Stelle nicht so gut zu sprechen ist, das merken wir, wenn wir das Johannesevangelium lesen und es vergleichen mit den Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas. Johannes hebt die Juden immer so schnell heraus, dass sie so negativ auf die Christen einwirken. Wir hier in Österreich sind da, glaube ich, in einer völlig anderen Situation. Wir können unseren Glauben relativ frei ausleben, offen ausleben. Okay, manchmal kann es auch passieren, dass wir heftigen Gegenwind bekommen, der uns ins Gesicht bläst, mag auch sein. Und als Freikirchen bewegen wir uns eh in einer Minderheitensituation. Wir fallen ja fast kaum auf in der großen Masse. Aber die Großkirchen sind auch schon längst nicht mehr so groß und so einflussreich. Kirchengemeinden geraten zunehmend in Verunsicherung. Das Christentum in unserem Land und in ganz Europa ist nicht gerade in einer Wachstumsphase, auch wenn es Ausnahmen gibt, die aber, glaube ich, eher die Regel unterstreichen, dass das Christentum in Europa nicht zunimmt, sondern abnimmt. Wir schrumpfen. Unsere gesellschaftliche Relevanz baut sich auch mehr und mehr ab. Wir müssen uns eher rechtfertigen, wenn wir den Mund aufmachen und als Christen etwas zu sagen haben. Dann kommt eine Frage wie, wozu brauchen wir eigentlich noch Kirche? Oder es kommt in den Schulen immer wieder auf, dass nachgefragt wird, ist der Religionsunterricht eigentlich noch zeitgemäß? Ist er nicht schon längst überholt? Sollten wir nicht Ethik einführen für alle? Das wäre doch das Vernünftige. Allerdings das diakonische Tun von uns, das wird positiv honoriert. Fangen wir aber an, über Jesus zu reden, missionarisch Zeugnis zu geben, dann merken wir, dass schnell eine andere Reaktion kommt. Was wollt ihr denn schon wieder mit diesem Jesus? Muss das denn sein? Wie hilft uns da der Heilige Geist? Wir haben gesagt, er ist der Tröster. Er macht Mut. Das ist das, was wir ganz besonders in der Apostelgeschichte erfahren. Er schenkt den Jüngern frei Mut. Sie waren wie wir, ängstlich. Sie hatten nicht die Traute, hinauszugehen und das Evangelium einfach zu sagen. Der Heilige Geist musste es ihnen schenken, nicht einmal, mehrmals. Der Heilige Geist steht uns bei. Er vergewissert uns, es lohnt sich, an Jesus festzuhalten. Es ist gut, sich den Glauben zu bewahren. Der Heilige Geist ist bei uns, auch und gerade in stürmischen Zeiten, wenn wir uns vielleicht mal rechtfertigen müssen, warum wir Christen sind. Wenn wir wieder neu für unsere Zeitgenossen eine verständliche Sprache erlernen müssen, damit sie verstehen, worum es uns im Glauben eigentlich geht. Wir sind nicht allein, wenn wir vielleicht an den Pranger gestellt werden. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist. Selbst in der Schule kann das schnell passieren, wenn ich zu sehr ein christliches Bekenntnis aufs Parkett lege. Egal, ob wir Freikirchenleute sind, Kirchenleute, Christen, an Christus Glaubende. Aber schauen wir in die Dimension der weltweiten Gemeinde Christi. Da hören wir in den letzten Jahren immer wieder, die Christen sind die größte Gruppe, die unter religiöser Verfolgung zu leiden hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir auch die größte Religion sind in der Welt, aber das ist nicht unbedingt gleich zu verstehen. Wir leiden am meisten unter Verfolgung. Und da muss es gar nicht großartig um welche Glaubenserweise gehen, allein schon der Besitz einer Bibel reicht da, um ins Gefängnis zu kommen. Wir haben Beispiele unter uns sitzen, Geschwister, die heute Morgen hier sind, weil es für sie nicht möglich war, in Afghanistan oder Iran ihren christlichen Glauben zu leben. Deswegen sind sie hier. Und es gibt immer noch Verfolgte, reichlich Verfolgte im Iran und in Afghanistan. Vor 2 Tagen habe ich im Foyer etwas von Open Doors ausgehängt, wieder ein aktueller Bericht über eine junge Frau, eigentlich ein Mädchen, eine Muslima, die in Libyen zu Jesus gefunden hat. Eine ganz spannende Geschichte, die dann allerdings über Umwegen und dann hat man ihr auch eine Falle gestellt, von den Islamisten wieder gefangen wurde, unter Druck gesetzt wurde, aus der Gefangenschaft herauskam und Open Doors hat geholfen, dass sie untertauchen konnte. Sie ist bis heute in Sicherheit, aber in der Angst, dass sie wieder geschnappt wird von ihren Leuten. Das sind aktuelle Zeugnisse der Christenverfolgung. Der Beistand, der Heilige Geist, der Tröster steht ihnen zur Seite. Der Heilige Geist, der sie und uns erfüllt mit Kraft und Liebe, wie wir eben auch gesungen haben. Wo auch immer wir gefragt sind, unseren Glauben zu erklären, im Alltag, bei Freunden, beim Nachbarschaftsgespräch über den Zaun, mit Arbeitskolleginnen, da, wo wir zunächst einmal nicht recht wissen, was wir reden sollen, da will der Heilige Geist uns helfen. Da tritt er für uns ein. Ja, wir dürfen auch bitten, was vielleicht manchmal etwas ungewöhnlich scheint, und beten: Heiliger Geist, zeig mir, was ich tun kann. Gib mir die rechten Worte, erfülle mich mit deiner Kraft und Liebe. Und die Verheißung heißt, er tut es. Er tut es. So wirkt der Heilige Geist nach innen. Ich glaube, es hat, wenn wir von heute zurückschauen, in die Zeit der Entstehung der Christenheit, sich nicht viel geändert von uns, von der Umwelt. Zwischendurch schon, da war das Christentum die große Macht und jeder musste Christ sein, sonst hatte er Schwierigkeiten. Heutzutage ist es wieder andersherum. Wir geraten eher in die Minderheit. Es gibt ein großes Angebot an unterschiedlichen Religionen und Verständnissen. Und es hat sich nicht viel geändert, was die Infragestellung des Anspruchs Jesu betrifft, wer Jesus sein will. Jesus hat etwas zu bieten, was die anderen nicht bieten können. Glauben wir das? Das Problem mit dieser Botschaft ist, es ist keine billige Botschaft, die leicht verdaulich wäre für die Leute und die sie uns wie warme Semmeln aus den Händen reißen. So ist die Botschaft leider nicht. Aber es ist eine Wahrheit, die lebensnotwendig ist für jeden Menschen. Im wahrsten Sinne wendet diese Wahrheit das Leben. Es geht hier um ein großes Thema, das allerdings völlig verschüttet gegangen ist, nämlich die Ewigkeitsnot. Wie sieht es in der Ewigkeit aus? Okay, wir feiern 500 Jahre Reformation. Zu dieser Zeit hat man dieses Thema Ewigkeit bis über den Anschlag strapaziert. Man hat damit Missbrauch getrieben. Man hat mit der Ewigkeit gedroht. Man hat Höllenszenarien beschworen. Und die Menschen damals hatten nicht die Möglichkeit, alternativ zu denken und sind so unter psychischen Druck geraten. Das war ganz schlecht und schlimm. 500 Jahre später lachen die Leute über sowas. Ewigkeitsnot. Was ist das für ein Wort? Das ist doch schon längst überholt. Das ist doch etwas für Leute, die von gestern sind. Doch nicht für den modernen oder postmodernen Menschen. Das ist ein Problem. Der Heilige Geist tritt für die Botschaft Jesu ein. Das ist die Wirkung nach außen. Er öffnet die Augen für eine heilsame Sicht auf die Welt und mein Leben. Und das ist zunächst einmal sehr unbequem und ärgerlich. Und deswegen merken wir, wenn wir auf den Glauben zu sprechen kommen, weichen die Leute auch gerne aus. Das ist eine Privatsache. Es ist peinlich, darüber zu reden. Das Geistwirken nach außen besteht im Bezeugen dessen, dass Gott die Welt geliebt hat und immer noch liebt. Das sollen wir bezeugen. Liebe besteht aber auch darin, eine unbequeme Wahrheit über uns aufzudecken. Ohne Jesus verfehlen wir das Leben. Das gehört auch zu dieser Liebe. Wer ein wahrer Freund ist, der spricht auch schon mal Dinge an, die die Freundschaft gefährden können, ins Wanken bringen, Ärger verursachen, Konflikt. Aber wahre Freundschaft ist, glaube ich, hier die, die das durchsteht. Ohne Jesus bleiben wir in der Sünde verhaftet, sagt die Bibel. Naja, was ist Sünde? Das ist ja schon ein Wort, das man auch erklären muss. Die Bibel sagt, es ist Zielverfehlung. Wir leben am Ziel des Lebens, am Sinn des Lebens glatt vorbei. Und wir Menschen sind zunächst einmal alle in der falschen Richtung unterwegs. Das ist das, was die Bibel sagt. Und wir müssen auf die richtige Spur kommen. Ein Mann sitzt zusammen mit anderen Reisenden in einem Zugabteil Und jedes Mal, wenn der Zug in einem Bahnhof einläuft, der Zug fährt weiter, er bleibt nicht stehen, wird dieser Mann nervös, fängt an zu jammern und stöhnt beim nächsten Bahnhof wieder. Und das steigert sich auch immer mehr, bis er richtig panisch wird. Und einen der Begleiter, das dann zu viel wird und er ihn fragt, was ist denn los? Warum jammern und stöhnen Sie dauernd? Und der Mann antwortet, ich muss doch jammern, wenn ich bei jedem Bahnhof merke, dass ich in die falsche Richtung fahre. Der Heilige Geist ist der Aufdecker. Er deckt auf, wie meine Situation tatsächlich ist. Er macht das. Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen über die Sünde. Ich erinnere mich noch besonders an die Heilig-Geist-Wochenenden, die wir in den Alpha-Kursen erlebt haben. Vorher waren wir Abende zusammen, Vorträge gehört, zusammen gegessen, ausgetauscht über den Glauben. Und irgendwie hatte man den Eindruck, es geht nicht wirklich was vorwärts. Ich meine, man hört interessante Informationen, man glaubt sie oder glaubt sie nicht, wie auch immer. Und das Heilig-Geist-Wochenende war immer der Punkt, wo etwas geschieht. Wo wir sehr darum gebetet haben, dass der Heilige Geist kommt. Und ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, da hatten wir eine junge Frau, Buchhalterin, nüchtern, sachlich, die schon irgendwie interessiert war, aus dem evangelischen Spektrum kam, aber ihr Leben lang eigentlich mit diesem Glauben nichts anfangen konnte. Und sie war nun auch an diesem Wochenende, es war eh ein Wunder, dass sie auch gekommen ist, und saß da und man merkte, wie sie immer noch zugeknöpft ist bis oben und nicht bereit war, sich da zu öffnen. Und irgendwann im Verlauf dieser Zeit des Betens, des Bittens, dass der Heilige Geist kommt, merken wir auf einmal, und wir haben nicht im Glauben gebetet, wir haben der Hoffnung gebetet, aber nicht im Glauben, dass das wirklich passiert, dass ihr Herz sich öffnet, Tränen fließen. Sie kann auf einmal Sünde bekennen. Sie kann ihr Leben Jesus hinlegen und sagen, setz du die Prioritäten. Das machen wir nicht von uns, das ist nicht unsere Kraft, unser Verstehen. Das ist der Heilige Geist, der an dir und mir wirkt. Und es ist fantastisch, in solchen Momenten bei diesen Menschen zu sein und es mitzuerleben. Es ist ja wie eine geistliche Geburt. Wer gerne Hebamme ist oder Hebamme, es gibt nichts Schöneres. Und jemand ist gerettet worden in die liebenden Arme Gottes. Die Welt erkennt die Sünde nicht. Wir können noch so viel von Sünde reden. Das Wort ist schon missverständlich in der heutigen Zeit. Denn sie halten nicht für Sünde, was Sünde in der Bibel ist. Wir können gar nicht von ihrem Unrecht und sie von ihrer Unschuld überzeugen. Wir dürfen gar nicht anfangen, Menschen überzeugen zu wollen. Wir können lediglich sagen, was wir erlebt haben, und wir können lediglich bezeugen, was wir erlebt haben, aber nicht versuchen zu überzeugen. Das geht meistens nach hinten los. Aufdecken muss der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist auch ein Hinführer. Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen über die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Jesus zum Vater geht und die Jünger ihn von nun an nicht mehr sehen. Was soll das denn bedeuten? Gerechtigkeit. Wie ist das zu verstehen? Jesus ist fortan beim Vater. Er ist dort und er vertritt uns dort. Und wie das aussieht, das hat Martin Luther vor 500 Jahren mal sehr trefflich formuliert, das möchte ich euch vorlesen. Es ist ein Bild, das helfen kann. So muss man nicht glauben, aber es ist ein Versuch wert. Über dem Stück heißt die Überschrift, was mein Glaube sein soll. Er schreibt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Wie gesagt, man muss das nicht übernehmen, aber ich finde es ein ganz schönes Bild. Gut, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Dort vertritt er uns. Immer, jederzeit. Im Johannesbrief heißt es, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus ist der, der uns zur Seite steht. Und der Heilige Geist weist uns auf Jesus hin. Er ist der Hinführer. Er führt uns zu Jesus, zu dem, an dem wir uns festmachen können, an dem wir uns hängen können. Oder denkt an diesen Kampf am Jabok. Jakob kämpft mit Gott. Und dann sagt Gott, jetzt lass los, ist gut, du kannst nicht gewinnen. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und der Heilige Geist ist ein Gewissmacher. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen über das Gericht, heißt es ja. Das Gericht ist bereits geschehen. Am Kreuz von Golgatha. Der Sieg ist bereits errungen. Das Gericht wird mich nicht mehr treffen, wenn ich mich an Jesus festhalte. Es hat Jesus getroffen. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der darf wissen, von der Liebe Jesu kann mich nichts und niemand mehr trennen. Und der Heilige Geist macht mich dessen gewiss. Ich weiß das dann. Ich kann das nicht erklären, ich weiß das dann, weil der Heilige Geist mir diese Gewissheit schenkt. Und der Heilige Geist führt auch heute Jesu Werk fort. Er tröstet die Gemeinde. Er steht den Kindern Gottes in allen Situationen bei. Wir sind nie allein, das ist die Zusage, bis zum Ende der Welt. Und er wirkt in und an der Welt. Er bewegt Menschen. Er wirkt Sündenerkenntnis und Umkehr. Er führt zur Freude des Glaubens, dass wir nicht mit so einem langen Hals durch die Welt laufen müssen, sondern dass wir an der Freude erkannt werden, die in Gott ist. Und darum wollen wir immer wieder neu bitten. Komm, Heiliger Geist, erfüll uns. Ein erstes Mal. Erfüll uns wieder neu, denn er macht das immer wieder. Mit der Liebe, mit der Freude, mit dem Frieden und mit dem Freimut, Mut zu haben, zu bezeugen.